Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda Datenschutz Podcast. Heute mit dem Thema KI im Beschäftigungsverhältnis, Fokus, Datenschutz und Arbeitsrecht. Heute ist der 20. März 2024. Vergangene Woche ist die KI-Verordnung vom Europäischen Parlament angenommen worden. Und das ist Anlass, ein Spezialthema heute zu besprechen. Und da freue ich mich auf den Podcast mit Herrn Dr. Markus Wünschelbaum. Hallo, Herr Wünschelbaum.
Hallo, Herr Schwartmann.
Ja, warum spreche ich mit Herrn Wünschelbaum? Herr Wünschelbaum ist seit 2022 Referent bei dem hamburgischen Beauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit. Er ist datenschutzrechtlich versiert. Das ist er aber nicht nur, er ist es auch arbeitsrechtlich. Und bevor wir in die inhaltlichen Themen einsteigen, fände ich es ganz schön, Herr Wünschelbaum, wenn Sie kurz mal Ihre Vita, die ich ganz interessant finde, für diese Schnittmenge mal kurz erläutern. Wir müssen jetzt nicht sagen, wo Sie Frühschwimmer gemacht haben, aber vielleicht so die Frage beantworten, also ab der Beschäftigung mit dem Arbeitsrecht und Datenschutzrecht.
Ja, ich bin eigentlich geborener Arbeitsrechtler. Und das Datenschutzrecht kam wie so viele Arbeitsrechtler erst im Mai 2018, als ich in der Kanzlei arbeitete und an der Tür geklopft wurde und gefragt wurde, was es eigentlich mit dieser DSGVO auf sich hätte und ob man die jetzt beachten muss und ob man das nicht irgendwie auch ändern kann und welche Wirkungen Kollektivvereinbarungen da haben. Und die Tür blieb geöffnet, der Partner lief rein und raus, ich habe immer wieder neue Aufträge bekommen und man hat gemerkt, dass da viele Fragen offen sind. Und dass gerade diese Schnittstellenthematik entweder von Arbeitsrechtlern bearbeitet wird, die wenig Datenschutz gelesen haben, oder von Datenschutzrechtlern, die wenig Arbeitsrecht gelesen haben. Und da wurde mir klar, das ist spannend. Und das wurde so mein Dissertationsthema. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mich in diese neue Rechtsmaterie einzufinden. So viel Spaß, dass ich dann wusste, diese Schnittstelle muss es für mich werden. Und nachdem ich dann meine Dissertation beendet hatte und im Ref auch Station hatte, die in diese Richtung ging, habe ich dann mich entschieden, Anwalt zu werden im Arbeitsrecht an der Schnittstelle. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Schnittstelle mir nicht reicht. Ich möchte noch mehr Datenschutz machen. Und dazu ist es dann gekommen, dass ich dann zum hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gewechselt bin. Und das war eine sehr gute Entscheidung, weil das eine unglaublich steile Lernkurve war. Ich arbeite da jetzt derzeit im Justiziariat und betreue auch Bußgeldverfahren und es ist unglaublich spannend, da die ganze Bandbreite zu sehen. Und genau, meine Tätigkeit ist da auch tagtäglich wechselnd und wechselt auch derzeit noch. Und es ist weiterhin sehr spannend, die gesamte Bandbreite des Datenschutzes zu sehen. Aber meine Passion für den Beschäftigtendatenschutz hat damit nicht aufgehört und deswegen sitze ich hier heute.
Ja, das klingt gut in alle Richtungen. Ich freue mich natürlich auch für Herrn Fuchs, dass er gute Leute bekommt. Wenn ich fragen darf, was war der Titel Ihrer Promotion?
Der Titel war Kollektivautonomer Datenschutz, Kollektivvereinbarung nach Artikel 88 und ihre Gestaltungskontrolle. Im Kern habe ich da mir angeschaut, welche Gestaltungsspielräume es überhaupt gibt für Kollektivvereinbarungen nach Artikel 88. Mir den Literaturstand angeschaut und gemerkt, alle diskutieren nur darüber, ob man von der DSGVO abweichen darf oder nicht. Aber niemand hat eigentlich darüber geredet, wovon man nicht abweichen darf oder wovon schon. Weil die DSGVO ja sehr viele verschiedene Regelungen hat und viele einen hohen Detailgrad haben, die so im Beschäftigungskontext gar nicht übersetzbar sind. Und Ziel der Dissertation war, auszuloten, wo denn Gestaltungsspielräume bestehen, damit die Betriebsparteien etwas regeln können, was auch tatsächlich dann gelebt werden kann im Betrieb, anstatt dass es einfach nur auf dem Papier steht.
Ja, diese Kolloquium haben Sie hinter sich, aber ich würde mal fragen, KI-Verordnung, Öffnungsklausel 88, sowas gibt es natürlich nicht in der DSGVO. Es gibt doch ja eine aus Spanien, haben wir gelernt, kommende Ausnahme im Anwendungsbereich, die natürlich aus der KI-Verordnung mit Blick auf das Beschäftigungsrecht, Tarifrecht, sowas wie eine KI-Grundverordnung faktisch machen könnte. Mal direkt einsteigen, wie sehen Sie das? Können Sie es mal erläutern, diese Norm? Die ist ja spannend, ne?
Auf jeden Fall. Wie Sie richtigerweise sagen, wurde das von Spanien eingebracht. Und ich sage mal kurz für die Mithörer, falls Sie kurz aufschlagen wollen, das ist Artikel 2 Absatz 11 der KI-Verordnung. Das ist immer ganz wichtig, weil die KI-Verordnung ja so umfangreich ist, dass man lange braucht, um etwas zu finden. Und da steht drin, dass Mitgliedstaaten im Beschäftigungskontext Regelungen vorsehen können, die vorteilhafter für die Arbeitnehmer sind. Das ist ein anderer Wortlaut, anderer Duktus als in der DSGVO, wo es ja um spezifischere, angemessenere Vorschriften ging. Und die Frage wird hier sein, was damit eigentlich gemeint ist. Und für Spanien, die das eingebracht haben, wird es damit zusammengehangen haben, dass sie schon ein KI-Gesetz hatten im Beschäftigungskontext und denen wichtig war, dass da ein Bestandsschutz besteht und dass sie dann nicht auf einmal von der KI-VO überlagert wird. Interessant wird hier sein, wie das vorteilhafter zu verstehen ist, weil die KI-VO einen anderen Regulierungsmechanismus hat als die DSGVO. Die KI-VO ist nicht rein Grundrechtsschutz. Die KI-VO regelt Produkte. Und die regelt auch, dass diese Produkte Wirkung entfalten sollen und genutzt werden sollen. Die hat quasi ein Grundrechtsschutzelement, aber andererseits auch ein förderndes Element. Also solche Produkte sollen auch möglich sein und sollen auf, aber auch auf Gesundheitsrisiken etc. kontrolliert werden. Und das führt dazu, dass man sich eigentlich fragen muss, was heißt denn vorteilhafter für Arbeitnehmer? Ist es vorteilhafter für Arbeitnehmer, wenn jede KI-Anwendung in den Boden gestampft wird durch sehr strenge Voraussetzungen? Oder können auch KI-Anwendungen, die für Arbeitnehmer vorteilhaft sein können, indem zum Beispiel auf deren Gesundheit stärker geachtet wird, das betriebliche Eingliederungsmanagement möglicherweise von einer KI-Anwendung begleitet wird und dadurch angepasst werden kann, also passgenaue Eingliederung des Arbeitnehmers. Da muss man sich fragen, was ist denn vorteilhafter? Kann ein Arbeitnehmer nicht auch von KI profitieren? Und das ist eine ganz andere Brille, die KI-Verordnung da aufsetzt. Und deswegen wird man da diese Idee von der DSGVO, dass man nur strengere Regelungen vorsehen kann, nicht komplett übertragen können. Das ist sozusagen der eine spannende Punkt. Und der andere spannende Punkt ist, dass diese Regelung einen enormen Anwendungsbereich für die Plattformrichtlinie haben wird. Die Plattformrichtlinie ist auch erst letzte Woche verabschiedet worden. Erstmal jetzt vom Rat, jetzt muss sie durch den Parlament, aber das ist gesetzt. Und die sieht teilweise sehr strenge Vorgaben für den Einsatz von KI für Plattformarbeiter vor. Also wenn wir an unsere Lieferando-Fahrer, Volt-Fahrer oder den Amazon Mechanical Turk Worker denken, das sind diejenigen, die jetzt geschützt werden sollen. Und da ist nichts wie in der KI-VO mit, das ist Hochrisiko und das muss irgendwie stärker dokumentiert werden. Da steht, folgende Anwendungen sind verboten. So darf das gar nicht eingesetzt werden. Und das ist wesentlich strenger. Und ohne diese Öffnungsklausel wäre das ja gar nicht möglich in der KI-VO. Die KI-VO ist voll harmonisiert. Das heißt, sie wird einen einheitlichen Standard für ganz Europa regeln. Und eine reine Richtlinie, die irgendwo mitgliedstaatlich umgesetzt wird, dürfte die eigentlich nicht überlagern, dogmatisch. Und dafür ist diese Öffnungsklausel auch eingefügt worden, damit wir die KI-VO sektoral spezifisch fortentwickeln können. Und das sehen wir jetzt schon an der Plattformrichtlinie. Insofern haben wir diese zwei Funktionen. Anpassung im Beschäftigungskontext und Offenheit für neue EU-Richtlinien oder EU-Verordnungen.
Super spannend. Also eine neue Qualität, Dimension von, ich sag mal, quasi in Anführungsstrichen Öffnungsklauseln, über die man so gar nicht nachdenkt. Und das haben Sie uns gerade so ein bisschen auseinandergezogen, dieses Thema. Ja, um nochmal auf Ihre Promotion zurückzukommen, ne, haben Sie ja gut fortentwickelt, Ihr Wissen, ne? Und die haben zwei Preise gekriegt dafür, ne? Eine von Anwälten und eine von Richtern. Stimmt, oder?
Also, ja, durch die Bank, alle fanden es gut, genau.
das spricht für die Arbeit und sehr gut. Ja, klasse. Also umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir mal einsteigen. Haben es ja gerade schon gemacht mit dem wirklich bedeutungsvollen Zukunftsthema. Wenn die KI-Verordnung wirklich ins Werk gesetzt ist, dann wird man sich damit auseinandersetzen müssen im Beschäftigungsleben. Vielleicht mal ganz ja, Kleinanfang in Hamburg ist was Interessantes passiert. Da hat sich ein Arbeitsgericht mit der Frage befasst, ob ChatGPT mitbestimmungspflichtig ist durch den Betriebsrat. Und normalerweise ist ja alles, was irgendwie funkt oder eine Strippe hat, mitbestimmungspflichtig. Der Betriebsrat muss ja wissen, wenn Daten verarbeitet werden und so weiter. Jetzt hat aber trotzdem das Arbeitsgericht in Hamburg gesagt, nee, weil der Browser ja schon durch die Mitbestimmung gegangen war, ist das alles, was dann in der Folge dadurch noch geht, durch den Browser, auch nicht mitbestimmungspflichtig. Und hier hat man noch die Besonderheit, dass es darum ging, dass der Arbeitgeber die private Nutzung im Auge hatte. Also er hatte gar nicht irgendwie Software oder ChatGPT selber lizenziert und sagte einfach nur, ihr Mitarbeiter, ihr könnt das benutzen. Und ja, vor dem Hintergrund spielt sich dieser Streit ab. Ne? Können Sie das mal ein bisschen einordnen? Weil es ist ja schon eine sehr konkrete, sehr spannende Frage. Sie spielt sich noch nur beim Arbeitsgericht Hamburg ab. Aber die hat ja durchaus auch Potenzial, die Rechtsfrage. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wir befinden uns hier, um das für die Zuhörer auch so einzuordnen, wir bewegen uns gerade weg von der Unionsebene und wir bewegen uns hin zum nationalen Recht, hin zum Mitbestimmungsrecht nach dem Betriebsverfassungsrecht. Das ist eine nationale Regel, mit der wir jahrzehntelang gut gefahren sind, wo quasi drinsteht, dass wenn man technische Einrichtungen einführt, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen, dann muss der Betriebsrat mitreden und dann muss der beteiligt werden. Das ist die sogenannte zwingende Mitbestimmung. Und da hat das BRG, das Bundesarbeitsgericht, über Jahre diesen Tatbestand unglaublich ausgeweitet. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass Einführung oder technische Einrichtungen dazu bestimmt sein müssen, zu überwachen, dann kann man das eigentlich weglesen. Alles, was objektiv geeignet ist, zu überwachen, reicht. Und wenn wir über Verhalten und Leistung reden, dann ist auch klar, es geht einfach nur um alles. Also da wird niemand argumentieren, das ist doch kein Verhalten, das ist doch keine Leistung. Es geht um das Arbeitnehmerverhalten im weitesten Sinne. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung gehabt, wo, wie Sie richtigerweise sagen, gefragt wurde, ist das mitbestimmungspflichtig? Die Antwort war, ja, na klar. Es gab selten ein Nein. Eine Excel-Tabelle, die in die Stunden eingetragen worden sind, um da mit der Formel irgendwie zu überprüfen, ob wie die Anwesenheits- oder Fehlzeiten von Arbeitnehmern waren, mitbestimmungspflichtig. Die Einführung von jedem Zeiterfassungstool mitbestimmungspflichtig. Und das hat so eine Tendenz hervorgerufen in letzter Zeit, dass jedes IT-Tool, was Nutzerdaten lockt, einfach nur dadurch, dass man es nutzt, für mitbestimmungspflichtig gehalten worden ist. Und das muss man verstehen, dass dieser Automatismus, der geschehen ist, dass allerlei Anwendungen, die gar nicht zur Überwachung gedient haben, auf einmal als Überwachungsmittel klassifiziert worden sind und dann durch den Mitbestimmungsprozess gingen. Also selbst E-Learning-Tools, ne, wo Fortbildungen für Arbeitnehmer angeboten worden sind, waren dann mitbestimmungspflichtig, weil man sich ja eingeloggt hat oder möglicherweise den Lernfortschritt beobachten konnte. Und dann konnte man sehen, wie oft jemand dieses Learning-Tool genommen hat. Das ist der Hintergrund, wo man verstehen muss, wie das Arbeitsgericht gedacht hat, als es diese Entscheidung vor sich liegen hat. Und jetzt zu der Entscheidung selbst. Das ist quasi nur der Hintergrund, damit man sowas auch einordnen kann, arbeitsrechtlich als Datenschützer. Da war es dann so, dass wir eine kreative Beratung des Arbeitgebers hatten, sagen wir es mal so. Dass der nämlich gesagt hat, ich führe ChatGPT ein, indem ich es billige. Aber ich werde keinem Arbeitnehmer einen Account zur Verfügung stellen. Das sollen die schön alle selbst machen. Aber zur Arbeit kann man es einsetzen. Und dadurch sollte die Idee vor diesem Hintergrund, den ich gerade erläutert habe, sein, wenn ihr selbst eure persönlichen ChatGPT-Accounts benutzt, dann kann ich ja die Logdaten gar nicht sehen. Das kann ja nur OpenAI. Und OpenAI, mit denen habe ich ja gar keinen Vertrag. Ihr habt ja alle einen Vertrag mit denen geschlossen. Und das sollte der Clou sein, um dann zu sagen, dann kann ich ja auch nicht überwachen. Und das Arbeitsgericht Hamburg ist das komplett mitgegangen, nämlich unter der Prämisse, dass der Browser bereits mitbestimmt war. Das heißt, die einzige Überwachungsmöglichkeit des Arbeitgebers, der nämlich hätte in den Browserverlauf schauen können oder in die Nutzungshistorie und sagen können, ja, da wurde ChatGPT eingeschaltet, ja, das war schon mitbestimmt. Das heißt, nach dem Betriebsverfassungsrecht war das Ding durch aus der Sicht des Hamburger Arbeitsgerichts. Aber Darüber haben wir ja auch schon vermehrt gesprochen, Herr Schwartmann, und wollen wir auch nochmal veröffentlichen in der RDV, um das mal anzumerken. Ich glaube und wir glauben, dass es möglicherweise zu kurz greift. Und das hängt mit diesem Horizont zusammen der letzten Jahre. Das ist ein historisches Problem, dass man so viele IT-Anwendungen gehabt hat, die eigentlich nichts mit Überwachung zu tun haben, wo man dann immer wieder gesagt hat, die sind mitbestimmt, weil die überwachen könnten, hat man so ein bisschen jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Und der Punkt ist nämlich, dass natürlich immer noch IT-Anwendungen bestehen, die konkret zur Überwachung genutzt werden können. Und das BRG hat auch seit Jahrzehnten gesagt, dass Mitbestimmung nicht nur die Datensammlung ist, sondern auch die Datenauswertung. Ja, wenn ich ein Tool habe, was mir hilft, aber Daten, die ich schon habe, besser auszuwerten und besser die Leistung zu überprüfen, dann ist es genauso mitbestimmt wie das Sammeln der Daten. Und das hat das Arbeitsgericht meines Erachtens komplett aus den Augen verloren. Die da zu sagen, die fehlende Protokollierung von Nutzerdaten durch den persönlichen Einsatz schließt die Mitbestimmung aus, wird circa so wie zu sagen, eine Überwachungskamera, deren Bedienung durch den Arbeitnehmer, der da in der Security arbeitet, nicht protokolliert wird, die ist nicht mitbestimmungspflichtig. Ja, natürlich ist die mitbestimmungspflichtig, weil eine Überwachungskamera überwacht. Und ChatGPT als generatives System kann auch überwachen. Ich kann Fehlzeiten von Arbeitnehmern einfach mal bei ChatGPT eingeben und fragen, erkenne mal bitte Auffälligkeiten. Und dann wird ChatGPT mir möglicherweise sagen, der fehlt immer freitags und immer gerne an langen Wochenenden. Das ist Überwachung der Leistung und des Verhaltens. Und da greift dann die Mitbestimmungspflicht. Und dadurch, dass der Arbeitgeber in dem konkreten Fall ChatGPT für alle Arbeitnehmer eröffnet hat, kann man sich nicht damit rausreden, dass da nicht überwacht wird. Denn Arbeitnehmer, das darf man nicht vergessen, sitzen nicht nur am Fließband, sondern Arbeitnehmer sitzen auch in der Geschäftsleitung, Arbeitnehmer sitzen auch bei HR, Arbeitnehmer sitzen auch in der Compliance-Abteilung. Und wenn es darum geht, Arbeitnehmer zu überwachen und ihnen dadurch ein neues Instrument zur Verfügung gestellt wird, dann wird die Überwachung intensiviert. Und am Ende ist es auch kein Hexenwerk, das in der Betriebsvereinbarung zu regeln. Der Passus, der bei diesen ganzen IT-Anwendungen mit reingeflossen ist, würde dann einfach nur heißen, der Einsatz zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle wird ausgeschlossen. Das war's. Das wäre es gewesen. Das Problem ist, dass solche Betriebsverhandlungen häufig sich ziehen, in die Einigungsstelle gehen und da dann viel gestritten wird. Und wahrscheinlich war das der Grund, warum das jetzt hier so gehandhabt wurde. Aber meines Erachtens ist das ein mitbestimmungspflichtiger Einsatz, gerade auch wegen des Risikos fehlerhafter Halluzinationen von ChatGPT. Das heißt, wenn da gesagt, ja, bitte.
Nein, überzeugt mich völlig, was Sie sagen. Es ist ja auch, widerspricht ja auch mal von den ganzen konkreten Punkten, die Sie zu Recht aus meiner Sicht adressieren, dem Taschenspielertrick abgesehen. Natürlich gegen jede Bring-Your-Own-Device-Policy, die wir ja immer hochhalten müssen als Datenschützer. Ne? Also ich meine, der Arbeitgeber, Bring-Your-Own-Device und geh an der Mitbestimmung vorbei. Das ist schon im Ansatz ja ein, kreativer Vorschlag, der aber auch insofern natürlich ein bisschen fragwürdig ist. Der Normalfall ist ja, dass man sowas lizenziert für seine Beschäftigten, dann nutzen sie es. Und nach der KI-Verordnung muss ich ja nun auch beaufsichtigen, was sie machen. Das ist ja, um das Thema mal wieder Richtung KI-Verordnung zu lenken, eine der wichtigen neuen Pflichten des Betreibers von KI-Systemen, was ja der Arbeitgeber werden kann, nach der KI-Verordnung schon sehr wichtig. Das könnte aber diesen privaten Geräten ja schlecht, beziehungsweise er müsste es irgendwie machen, wenn er Bring Your Own Device erlauben. Das ist ja natürlich schwer darstellbar. Ich würde mal gerne den Fokus wechseln, weil das ist ja auch Ihr Turf, auf die neue Frage der KI-Verordnung und dem, was da kommt. Ja, insofern interessant finde ich, Herr Winschelbaum, als das eigene Gerät natürlich auch schwierig ist zu überwachen durch den Arbeitgeber. Und das ist eine Pflicht, die er nach der KI-Verordnung dann, wenn er nämlich in eine Betreiberrolle gerät, machen muss. Und vor dem Hintergrund vielleicht zunächst mal vorgelagert die Frage, welche Anforderungen kommen denn mit Blick auf den Einsatz generativer KI datenschutzrechtlich und vielleicht nach anderem allgemeinen Recht auf die Arbeitgeber zu, bevor wir dann uns vielleicht mal wieder zurückbegeben zu dieser Pflicht des Betreibers, wo wir vielleicht auch noch überlegen oder darüber reden können, wie wird man überhaupt Betreiber? Das ist ja hochspannend, ne? Dass ein Anwender, der ein KI-Tool einsetzt, in den Pflichtenkreis der KI-Verordnung gerät. Ne? Aber eins nach dem anderen, vielleicht erst die Frage, was kommen denn für Pflichten im Arbeitsverhältnis auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu?
Arbeitgeber müssen sich grundsätzlich über vier Kategorien meistens Gedanken machen, wenn sie so eine KI einführen. Das ist einmal, worüber wir gerade geredet haben, die nationale Ebene. Das heißt, das ist die betriebsverfassungsrechtliche Ebene. Muss ich den Betriebsrat einbinden? Kann er möglicherweise einen Sachverständigen anfordern? Das ist ja auch eine neue Regelung im Betriebsverfassungsrecht, dass bei KI-Einsatz Sachverständige angefordert werden können vom Betriebsrat, um das zu beurteilen. Und dann nochmal die individualrechtliche Seite. Ich muss eine Weisung erteilen. Also so ein bisschen hier, wie auch in dem Fall beim Arbeitsgericht Hamburg. Ich muss es billigen, ich muss anordnen, wie es getan wird. Und auch da auf Ihre Bring-Your-Own-Device-Sache einzugehen. Man muss auch Grenzen aufzeigen und sagen, wie es eingesetzt werden soll. Zum Beispiel bitte nur für betriebliche Zwecke, keine Privatnutzung, ähnliches. Also da den Verantwortungskreis durch eine Weisung zu ziehen, ist elementar, um den Grundsatz, um den Grundstein zu legen für die Nutzung von solchen Systemen. Und das ist auch wichtig dann für das Datenschutzrecht, weil natürlich dann auch in der Weisung klargestellt werden muss, dass die Vorgaben der DSGVO eingehalten werden müssen. Das heißt, keine Verarbeitung personenbezogener Daten. Man wird nicht eingeben, welche Namen überall alle im Betrieb sind, wer da alles was macht. Man muss eine Diskriminierungsprüfung machen, indem man halt darüber nachdenkt, ob möglicherweise die KI hier diskriminiert. Da dann auch korrigierend eingreifen. Man muss prüfen, ob automatisierte Entscheidungen hier möglicherweise vorliegen, wenn man einfach nur das Ergebnis der KI übernimmt. Und darüber hinaus kommen dann so, muss das aufgefangen werden durch organisatorische und technische Maßnahmen. Also im besten Fall Funktionsaccounts, die für die Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden, keine Namensaccounts, eine sichere Authentifizierung, Opt-outs für das Training, dass man zum Beispiel die Daten, die man eingibt vom Betrieb, dass die dann nicht von OpenAI für das Training genutzt werden, dass man sich da etwas abgewinnen lässt, dass der Verlauf nicht gespeichert wird. Das sind dann so organisatorische und technische Maßnahmen. Und was jeder Arbeitgeber da beim Datenschutzrecht nun beachten muss, ist auch die Schufa-Entscheidung, die letztes Jahr gekommen ist, wo darüber geurteilt wurde, inwiefern prägende Vorentscheidungen eines KI-Systems oder eines Algorithmus ist, in dem Fall zum Beispiel von der Schufa, ein Schufa-Score, inwiefern das dann eine automatische Einzelfallentscheidung ist, die im Grundsatz verboten ist. Und wo man dann eine Ausnahme über eine Einwilligung, über Vertrag oder über ein Gesetz braucht. Und da muss jeder Arbeitgeber dann überlegen, ist jetzt der Output, den mir ChatGPT gegeben hat, übernehme ich den einfach, kontrolliere ich den, inwiefern ist das jetzt meine Entscheidung und inwiefern entscheide ich bloß auf dieser Basis? Weil dann kommt man schnell in diesen Artikel 22 DSGVO, da ist es möglicherweise eine prägende Vorentscheidung und dann muss man den Arbeitnehmer darüber informieren und eine Einwilligung einholen, gegebenenfalls. Das ist diese datenschutzrechtliche Seite, die dann auf Basis der Weisung funktionieren muss. Also da greifen Datenschutzrecht und Arbeitsrecht unmittelbar ineinander ein. Und die Folgefragen sind dann auch Fragen des Urheberrechts, des Geschäftsgeheimnisses. Was tut man da rein? Was erlaubt man den Arbeitnehmern einzugeben? Und da muss man dann auch mal auf der sicheren Seite sein. Was dann in der vierten Kategorie hinzukommt, sind künftige Regelungen. Also hier die KIVO, die Plattformrichtlinie. Was genau muss man jetzt beachten, wenn man auf einmal in die Betreiber- oder sogar die Provider-, also Anbieterrolle rutscht? Welche Gefahren sind damit verbunden? Und da haben wir ja auch, also jetzt dankenswerterweise auch im Schwartmann-Kilbert-Zenner, dem Leitfaden für die KIVO, was dazu schreiben können. Und da können wir uns gerne darüber unterhalten, was auf Arbeitgeber dazukommen kann, soweit die KI-Verordnung dann gilt.
Könnte den Rahmen hier natürlich auch ein bisschen sprengen, ne? Und man kann das ja dankenswerterweise dann irgendwann nachlesen. Aber die Themen sind ja aufgemacht, sie sind da. Wir hatten in einem vorherigen Podcast mit dem Rechtsanwalt Sascha Krämer auch kundig in den Bereichen Arbeitsrecht, Datenschutzrecht und mit LFDE Baden-Württemberg-Keber mal das Thema aufgemacht. Kann man als Arbeitgeber, Schrägstrich muss man als Arbeitgeber, nicht sowas wie ein Proxy-Server zwischenschalten und die Daten ja anonymisiert, Schrägstrich pseudonymisiert verwenden. Ich habe mich gefragt, wenn ich Anwender bin, ich weiß ich nicht, Grundschulen, glaube ich, setzen jetzt auch schon ChatGPT ein und dessen Grundschuldirektor ist verantwortlich für sowas, ist auch in dem Fall auch eine Behörde mit besonderen Pflichten. Ist das realistisch für ein Unternehmen, so eine technische Maßnahme? Wie würden Sie das aus Sicht der Beratungsseite sehen oder kommt man dran vorbei an sowas? Das war im Prinzip das, was damals Krämer sagte, naja, also man hat ja Möglichkeiten, da so einen Proxy-Server zwischenzuschalten. Ist das erforderlich oder kommt
Ich
man
glaube, wir
drauf?
unterhalten uns da jetzt über zwei verschiedene Ebenen, würde ich denken. Das eine ist das Recht, so ein bisschen, wo wir in der Datenschutzgrundverordnung natürlich auch über Rechtsgrundlagen sprechen, über Zweckbindung. Und das andere sind die technischen organisatorischen Maßnahmen, wo wir in der Datenschutzgrundverordnung über Artikel 32 sprechen.
Die wir beide
Und
müssen, ne? Also wir müssen die Zulässigkeit und die TOMS ja irgendwie erfüllen und die
so.
Infopflichten und was weiß ich nicht noch, ne?
Genau, vollkommen richtig. Und ich glaube, also was man da arbeitsrechtlich trennen muss, oder was man arbeitsrechtlich, wo man den Einfluss hat und wo man auch als Berater Einfluss hat, ist den Arbeitgeber damit zu beraten, wie die Weisung aussieht. Und wie die Weisung aussieht, muss man beraten und insbesondere darüber nachdenken, was man ausschließt und welche Arten von Nutzung man überhaupt erlaubt im Rahmen der Weisung, sodass man datenschutzrechtlich für den Fall, dass Arbeitnehmer es entgegen der Weisung benutzen, man dann in einen Mitarbeiterexzess kommt. Dass jemand sich weisungswidrig verhält und für eigene Zwecke dann ein solches System wie ChatGPT benutzt, würde dann datenschutzrechtlich nicht mehr unter die Verantwortung des Arbeitgebers fallen. Das ist sozusagen die eine Möglichkeit, wie man da regulieren muss, indem man diese Grenzen setzt. Aber der Herr Krämer wird wahrscheinlich, wie so häufig, recht gehabt haben, dass man diese Weisung natürlich auch konkret umsetzen muss und dass sie auch leben müssen. Ein auf Papier geschriebenes, das darfst du nicht, kann nicht hinreichend sein, wenn man nicht die notwendigen technischen Voraussetzungen auch vorlegt und die organisatorischen. Und Artikel 32, das muss man ja sagen, gibt das ja nicht pauschal her, dass er sagt, folgende Technik muss gegeben sein, sondern nach dem Stand der Technik und angemessen an für den jeweiligen Verantwortlichen und die Umstände des Einzelfalls. Und wenn ich mich jetzt frage, kann eine Schule hier einen Proxy-Server einrichten, frage ich mich, ob der Schuldirektor überhaupt schon mal vom Begriff des Proxy-Servers gehört hat. Wenn wir aber über eine Anwaltskanzlei reden, die sich konkret damit auseinandersetzen muss, oder ein IT-Unternehmen, dann sind wir woanders. Und da muss, glaube ich, mit Maß reguliert werden, auch aus Sicht der Datenschutzbehörde, dass man da auf die Anforderungen des Einzelfalls achtet und gleichzeitig Maßgaben herausgibt dafür, wie das funktionieren soll. Das haben wir in Hamburg ja beispielsweise auch gemacht mit der Checkliste für LLM-Anwendungen, die also sehr hilfreich ist meines Erachtens und da auch eine gute organisatorische Maßnahmen zeigt, die man vornehmen kann, die für jeden möglich sind. Inwiefern Proxy-Maßnahmen da noch drangehangen werden müssen, ist, glaube ich, dann eine Frage des Einzelfalls der Ressourcen.
Ja, aber gibt es ja auch, um das zu ergänzen, aus Bayern, aus Baden-Württemberg solche Handreichungen, Diskussionshilfen, sehr hilfreich, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden ihren Beratungspflichten an der Stelle so früh nachkommen. Aber die Schulen müssten es ja trotzdem machen, ne? Also da kann ja keiner über sagen, also oder würden Sie sagen, Sie sagen, also es gelten, also der Pflichtenkreis ist ja kein anderer und die Anforderungen nach der KI-Verordnung. Oder werden Sie da ja, großzügiger, kann man es nicht nennen, aber wie würden Sie da helfen? Wie würden Sie da, wie soll man da umgehen bei den Schulen mit?
Also bei den Schulen muss man klar machen, dass sie als Deployer oder als Betreiber dafür zuständig sind, dass die Datenverarbeitung unter ihrer Autorität betrieben wird. Das heißt, man muss an sich den Lehrkräften, Schülern, sonst wen, wer das nutzen soll, halt klar machen, für welche Zwecke das gemacht wird und für welche Zwecke nicht. Das heißt, die eine Seite wird sein, anzusagen, dass datenschutzrechtliche Vorgaben eingehalten werden müssen und dass man da keine Namen eingibt, etc. Das ist die datenschutzrechtliche Seite. Und gleichzeitig muss man dann auf der KIVO-Seite halt klarstellen, dass das nennt sich ja die sogenannte KI oder AI Literacy, dass Bildungsmaßnahmen verpflichtend eingeführt werden, um darüber aufzuklären, wie solche Systeme funktionieren, wofür sie geeignet sind, wofür sie nicht geeignet sind, wo Halluzinationen erfolgen können, wo nicht. Und wenn wir das dann klar gemacht wird, dass aufgrund dieses begrenzten Könnens oder der Gefahren dieses Systems es für bestimmte Sachen in der Schule zum Beispiel nicht eingesetzt werden darf, wie zum Beispiel für Benotungen, dass das dann klargestellt wird und dass man da dann argumentiert, ein Proxy-Server würde helfen, finde ich eingeschränkt hilfreich, weil der Punkt muss eigentlich sein, wann wird KI eingesetzt und wann nicht. Und wann verbieten wir es? Und wann sagen wir, das machen wir nicht? Und nicht, wann machen wir es möglich über einen Proxy-Server, weil es anonymisiert ist? Selbst wenn es anonymisiert ist, hätte ich meine Bauchschmerzen, wenn auf einmal die KI in der Benotung eine Rolle spielt.
Ja, überzeugt mich total. Was ich aber da auch raushöre, ist, das ist ja wahnsinnig voraussetzungsvoll, was auf Schulen, Verwaltungsbehörden, staatliche Einrichtungen auf der einen Seite, aber natürlich auch Unternehmen auf der anderen Seite zukommt. Denn die Lehrer, bleiben wir ruhig mal bei denen, die müssen jetzt noch Data Literacy, so heißt das ja, was Sie ansprechen, diese Maßnahmen irgendwie erfahren, müssen sie den Schülern beibringen. Die sind ja auch für Katastrophenschutz und viele andere Sachen heutzutage zuständig, die Lehrerinnen und Lehrer. Und das erzeugt natürlich enorme Pflichten nochmal auf der Seite des Betreibers Schule von KI. Das muss man sich wirklich auch klar machen. Also wenn man das einsetzt, das ist wirklich voraussetzungsvoll. Wir haben uns das angeschaut, Herr Wünschelbaum, Christine Benedikt, Moritz Köhler und ich in der FAZ vom 18.03., was die KI-Verordnung für den digitalen Staat bedeutet. Da haben wir mal einfach das mal durchgespielt. Ne? Für Behörden und für Unternehmen gilt nichts anderes. Und vielleicht können wir das an der Stelle einfach noch mal ein bisschen auseinanderziehen, Herr Wünschelbaum, was es bedeutet, generative KI, die ja wie ein Kinderspiel funktioniert und auch so anmutet und auch wie ein Kinderspiel einsetzbar ist, wie die aber ihr Gesicht wandeln kann, wenn sie ja für berufliche, arbeitsrechtlich relevante Zwecke eingesetzt wird. Und da würde ich ganz gerne insbesondere mal auf den Punkt eingehen, den wir eben schon mal hatten. Wenn man eine generative KI einsetzt, wie ChatGPT, dann ist das eine sogenannte General-Purpose AI. Die hat keinen bestimmten Zweck. Das ist was wie Knetgummi. Da kann man mit alles machen. Und weil man Knetgummi jetzt nicht als spezifisch gefährlich bezeichnen kann und will, kann man das erstmal einsetzen. So, jetzt kann man aber, anders als man aus Knetgummi vielleicht kein Messer formen kann, was auch wirklich schneidet, aus einer General-Purpose AI ein Messer erzeugen, das auch tatsächlich gefährlich ist. Man kann durch die bloße Zweckänderung, aber auch durch einen technischen Eingriff oder aber indem man sein Label da drauf klebt, sind ja interessante Möglichkeiten, sehr schnell eine generative KI, die für einen allgemeinen Zweck eingesetzt wird, also Beispiel ChatGPT, jetzt verwandeln als Anwender, als Unternehmen, als Behörde in eine, die auf einmal hochriskant wird. Und dann unterfällt man als Anwender, sprich Betreiber, Verantwortlicher in den Kategorien der DSGVO für den Einsatz, natürlich diesen besonderen Pflicht nach der KI-Verordnung. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir nochmal deutlich machen müssen, wenn man sich überlegt, das einzusetzen, dass das wirklich mit ganz vielen Pflichten auch verbunden ist. Und vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern, was das für Unternehmen mit sich bringt.
Genau, also was man gerade im Beschäftigtendatenschutz oder genauer gesagt im Beschäftigungskontext beachten muss, ist, dass die KIVO da regelmäßig in voller Wucht greifen wird. Es wird häufig über den risikobasierten Ansatz gesprochen, wo nur bestimmte Einsätze dann im Endeffekt am stärksten reguliert werden, wohingegen die KI für Minimalrisiken dann außer Acht gelassen wird. Das kann man im Beschäftigungskontext fast so nicht sagen. Es gibt eine Auflistung der Kategorien oder der Einsatzfelder, in denen im Beschäftigungskontext von einem Hochrisikoeinsatz ausgegangen wird. Und das ist beispielsweise eine KI, die bestimmungsgemäß für Entscheidungen, die die Bedingung von Arbeitsverhältnissen beeinflussen, eingesetzt wird. Die Bedingung von Arbeitsverhältnissen steht so in der KIVO. Wenn da eine KI eingesetzt wird, dann sind wir im Hochrisikosegment. Meine Gegenfrage muss dazu lauten, Wann würde der Einsatz im Arbeitsverhältnis denn nicht die Arbeitsbedingungen beeinflussen? Und ich glaube, diese Gegenfrage, die ist noch offen, die muss noch geklärt werden. Aber ausgehend von dem, was da jetzt drin steht, und das wurde in den Trilogverhandlungen ja auch bewusst eingebaut, um dieses Hochrisikoschema auszubauen, da sind wir im Beschäftigungskontext einfach regelmäßig drin. Das heißt, das volle Pflichtenprogramm greift und das gilt dann möglicherweise für einen Betreiber mit eingeschränkten Pflichtenprogrammen. Aber sobald eine KI wesentlich verändert wird für den eigenen Kontext des Unternehmens, ist es auch denkbar, dass man Anbieter wird. Und die Anbieterstellung zieht die umfangreichen Pflichten der KI, die umfangreichsten Pflichten der KI-Verordnung nach sich, sodass man dann ein unglaubliches Compliance-Programm fahren muss, um da noch die KI-Verordnung zu erfüllen. Also man wird dann gleichgestellt mit einem Krankenhaus, das zum Beispiel die Patienten sortiert, je nachdem, wer da quasi als erstes gerettet werden muss. Das wäre dann genauso reguliert wie der Einsatz, um zu schauen, wie die Arbeitszeiten laufen. Also da ist es unglaublich weit im Beschäftigungskontext, da fliegt man unglaublich schnell rein.
Also nur mal, das Plastik zu machen, kriegt ja dann wirklich so Richtung Upgrade. Ne? Man wird vom Anwender, der Betreiber heißt letztlich, also um es plastik zu machen, von dem, der sich so eine generative KI kauft, um sie einzusetzen, was weiß ich, einen Co-Piloten einsetzt oder wie auch immer, wird man dann per Upgrade zum Provider, sprich man übernimmt die Pflichten des Anbieters, des Sprachmodells, ohne genau zu wissen, was jetzt mit dem Sprachmodell los ist, nach welchen Regeln es halluziniert und nach welchen Regeln es programmiert ist und ähnliches. Ich meine, das ist natürlich schon so ein schwarzer Peter, der dann bei den Betreibern, sprich ja, der breiten Masse der einsetzenden Unternehmen und Behörden landet. Und da bin ich persönlich auch wahnsinnig gespannt, wie man damit umgehen wird. Ne? Und Sie haben es ja auf den Punkt gebracht. Man kommt natürlich, wenn man die Buchstaben des Gesetzes liest, ganz schwer raus. Also wenn einer während der Arbeit mit dem Ding spielt und sich ein leckeres Kochrezept geben lässt für die Mittagspause, dann mag man aus dem beschäftigten Kontext vielleicht rauskommen. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht, das ist ja extrem schwer, das rauszuparzellieren. Ja, und dann tritt man in die Pflichten nach der KI-Verordnung für Hochrisiko-KI ein, die ja aus meiner Sicht wirklich Respekt einflößen können. Und ja.
Ja, das ist ein Problem. Und meine Gegenfrage würde dann sein, vielleicht das eine Rezept für den einen Arbeitnehmer nicht, aber wenn die Kantine nach ChatGPT den Essensplan aufstellt und dadurch das Essen für alle Arbeitnehmer für Monate irgendwie vorprogrammiert ist, dann könnte man über Arbeitsbedingungen sprechen. Also das ist, so schnell kann das gehen. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem von der KIVO, dass die, und das ist ja auch ein Punkt gewesen, der jetzt häufig kritisiert worden ist, die ist nicht auf generative Systeme ausgelegt gewesen. Das ist ein Produktsicherheitsrechts, eine Produktsicherheitsrechtsregulierung, die darauf ausgelegt war, das KI-System, das zur Erkennung von Krebs benutzt wird, dass wenn dieses umgemodelt wird für den Arbeitskontext, weil man dann irgendwie auf einmal damit, weiß ich nicht, erkennen kann, ob ein Arbeitsprodukt fehlerhaft ist oder so, weil es zufällig die gleiche, gleich ähnliche Muster sind, dass da dann natürlich der Arbeitgeber, der es einsetzt, dieses System, was vorher nur für medizinische Zwecke eingesetzt wurde, dass der komplett in die Anbieterpflichtenstellung reinkommt. Das ergibt total viel Sinn, weil es eine wesentliche Änderung dann ist. Und dass ein gesetztes, festes System, dass das geändert wird, braucht ja auch Aufwand, braucht ja auch Know-how. Aber ein generatives System lebt ja gerade davon, dass es so wechselhaft ist und dass es für jeden möglichen Zweck eingesetzt werden kann. Und das ist das Kernproblem, dass hier zwei Regelungskonzepte aufeinandertreffen, nämlich das der Produktsicherheit und das der modernen KI, die wir so nicht wirklich wahrscheinlich vorhergesehen haben im Gesetzgebungsprozess. Und das ist hier das Kernproblem, das irgendwie gelöst werden muss. Da wird es auch jetzt auf die Kommission ankommen, dass die so ein paar Guidances entwickelt, die uns klar machen werden, was überhaupt so eine erhebliche Änderung ist, die einen Arbeitgeber vom reinen Betreiber in diese Anbieterstellung rutschen lässt bei generativen Systemen. Weil wir uns irgendwie auch im Klaren darüber sein müssen, dass es nicht sein kann, dass wenn eine KI darauf angepasst wird, Arbeitsverträge zu lesen, wir dann auf einmal ein gänzlich neues Produkt haben, weil natürlich das Lesen von Dokumenten vorher auch schon angelegt war. Und da dann den genauen passenden Maßstab zu finden, das wird die große Aufgabe der nächsten Jahre sein.
Ja, muss man nur leider zugestehen, dass der Wortlaut der KI-Verordnung natürlich genau das sagt, ne? Mit diesen wirklich merkwürdigen Beispielen von Zweckveränderung, Label draufkleben und so weiter. Und in der Tat muss man auf die Kommission hoffen, dass sie da so ein bisschen das glättet und natürlich auch hoffen auf die Governance. Sie können das ja nicht glätten, sie können es auch nicht administrieren, aber sie müssen ja in irgendeiner Form damit umgehen, dass das kommen wird und dass ja aus dem Unternehmensumfeld ja Fragen an sie herangetragen werden, wo sie ja nicht Steine statt Brot geben können. Sie können natürlich sagen, das sind Probleme und die muss man in den Griff kriegen, aber irgendwo muss man ja auch konstruktiv mit den Leuten umgehen. Und deswegen vielleicht noch in einem weiteren Block auf die Frage der Governance. Ne? Wer wird Aufsicht führen nach der KI-Verordnung? Wer soll Aufsicht führen? Muss man das differenziert betrachten? Das ist, glaube ich, noch sehr spannend, denn ich glaube, es dürfte auch durchaus plausibel klingen zu sagen, wenn ich ein Problem mit dem Einsatz generativer KI in meinem Unternehmen habe, da rede ich lieber mit meiner Datenschutzbehörde vor Ort, die ich kenne, als mit einer übergeordneten Behörde, die man möglicherweise gar nicht kennt oder die Belange gar nicht kennt. Und das wäre dann ja vielleicht auch noch eine Frage, die man klären könnte oder müsste. Wo ist es besser aufgehoben in der Governance? Und wenn wir das beantwortet haben, dann würde ich gerne im letzten Schritt nochmal auf ja, den Artikel 111 der KI-Verordnung eingehen und die Frage mal ganz platt in den Raum stellen. Kann man, Klammer auf, ist ja Produktregulierung, Klammer zu, die KI-Verordnung dadurch, dass man ein Produkt schon betreibt, einfach kurzschließen, indem man es einfach nicht mehr neu entwickelt. Das ist ein kleiner Teaser für den letzten Block, aber vielleicht zunächst mal zu der Governance-Frage. Was sehen Sie da auf uns zukommen?
Also ich sehe auf jeden Fall, dass wir einen Gesetzgeber haben werden, der das grundsätzlich regeln wird. Die Bundesregierung hat auch schon gesagt, dass sie das auf dem Schirm hat. In einer kleinen Anfrage von der CDU wurde angefragt, ob denn schon die Marktaufsichtsbehörden schon feststehen würden in Deutschland. Und sie meinten etwas nebulös, ja, wir kümmern uns drum. Und das heißt, es ist, glaube ich, gerade kein Geheimnis, dass da verschiedene Behörden sich gerade in Stellung bringen, um zu versuchen, da dann die Zuständigkeit dafür zu kriegen mit verschiedenen, also guten Argumenten. Die KIVO sieht vor, dass eine oder mehrere nationale Marktaufsichtsbehörden für die Durchsetzung des AI-Acts eingesetzt werden. Das ist, glaube ich, ein Wink mit den Zaunpfahlen, die Deutschen, die ja schon immer gerne mehrere Aufsichtsbehörden gehabt haben und also einfach ein föderaler Staat sind, der keine zentrale Aufsicht fährt. Und da liegt es natürlich auch nahe, dass Datenschutzaufsichtsbehörden da mit eingebunden werden. Das liegt einerseits daran, dass die KI-Verordnung schon jetzt Datenschutzaufsichtsbehörden für bestimmte Einsätze von KI für zuständig erklärt hat. Das sind Kernelemente so der demokratischen Grundordnung, wo sie gesagt haben, das sollen die Datenschutzbehörden machen. Das betrifft zum Beispiel Wahlen und nicht nur Wahlen im Sinne der Durchführung, sondern auch Wahlwerbung. Also jegliche Beeinflussung von Wahlen wird dann von den Datenschutzaufsichtsbehörden geregelt. Dann haben wir ein ähnliches System bei der Strafverfolgung, wo auch die Datenschutzbehörden zuständig sein werden, bei der Migration und im Grenzmanagement ebenso und bei der Justizverwaltung. Das heißt, die Datenschutzbehörden werden auf jeden Fall Marktaufsichtsbehörde nach der KIVO werden. Die Frage ist nur, ob sie es auch generell werden. Und gerade für den Beschäftigungskontext, um da jetzt nicht zu weit auszuholen, sondern auch nochmal da zu bleiben, spricht sehr viel dafür, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden das machen werden müssen, weil die Plattformrichtlinie, wie wir ja schon geklärt haben, die sieht ja konkretere Regelungen vor für den Einsatz von KI im Beschäftigungskontext und die hat explizit die Datenschutzbehörden als zuständige Behörde benannt. Das heißt, würden wir in einer Welt leben, wo nicht die Datenschutzbehörden für solchen Einsatz in Unternehmen zuständig wären, sondern etwa eine Bundesbehörde, dann würde die Bundesbehörde nach der KIVO regeln, ob es sich um ein Hochrisikosystem handelt oder nicht. Und die Datenschutzbehörde würde dann sagen, jo, das ist mir egal, der Einsatz ist verboten. Das ist eine merkwürdige Welt. Das muss eigentlich aus einer Hand kommen, da muss man einen Ansprechpartner haben. Und gerade wegen dieser Plattformregulierung wird das möglicherweise auf die Datenschutzaufsichtsbehörden hinauslaufen, weil der Gesetzgeber, was diese Plattformregulierung angeht, eine Tendenz gezeigt hat, das weiter auszulegen. Dieses Positionspapier zum Beschäftigtendatenschutz zum Beispiel wurde ja so angefertigt, dass man gesagt hat, wir wollen Plattformarbeiter mit einbinden. Wir wollen einen weiten Anwendungsbereich nur für den Beschäftigtendatenschutz fahren. Und es kann dann sein, dass die Plattformregulierungsrichtlinie überschießend umgesetzt wird und dann auch für alle anderen Arbeitnehmer gilt. Weil wir sonst nämlich ein interessantes auseinanderfallendes Schutzniveaus haben für Arbeitnehmer und für Arbeitnehmer auf Plattform und für Arbeitnehmer im Sonstigen. Ein interessantes Beispiel aus Artikel 7 der Plattformrichtlinie ist nämlich, dass der Einsatz von KI zum Beispiel verboten ist, um Kollektivverhandlungen oder Kollektivmaßnahmen vorherzusagen. Das heißt, nach der Plattformrichtlinie dürfte die Deutsche Bahn nicht KI nutzen, um zu gucken, wann der nächste Streik kommt von der GDL. Das ist total spannend. Und das wäre aber nach der Plattformrichtlinie ja gerade nicht für die Deutsche Bahn anwendbar, sondern nur für Plattformen, also Lieferando. Und das ist spannend. Da bin ich gespannt, ob der Gesetzgeber wirklich ein derart unterschiedliches Regulierungsprogramm fahren wird.
Verstehe ich sofort. Das Gegenargument könnte sein, dass man auf die Einheitlichkeit der Auslegung abstellen will und dass es da natürlich auch berechtigte Argumente für gibt. Wir sehen das beim Umsetzungsgesetz zum DSA, beim Digitale Dienstegesetz, wo wir natürlich auch die Tendenz der Vereinheitlichung sehen. Da spielt die Bundesnetzagentur eine wichtige Rolle. Also die Zentralisierung ist ja auch ein weißer Elefant im Raum, wenn es um die DSGVO geht. Die Einheitlichkeit ist im Europäischen Verwaltungsverbund der Aufsichtsbehörden ein wichtiges auch rechtliches Ziel. Dafür haben wir den ETSA. Das wird natürlich durch die DSK auch betrieben, das zu erreichen. Aber da gibt es ja auch noch Luft nach oben. Und das ist ja ein heikles, auch politisches wie rechtliches Terrain. Und insofern ist, was Sie sagen, sehr plausibel, rechtlich sehr plausibel. Die Zentralisierungsdebatte oder die zentrale Aufsicht, gerade wegen der unterschiedlichen Regulierungsbereiche, wo man dann jetzt in dem KI-Bereich jetzt wieder die dezentrale Lösung suchen könnte, anders als in anderen Mitgliedstaaten, könnte natürlich auch politisch und möglicherweise auch rechtlich wieder argumentiert wird, muss man halt sehen, natürlich auch ein Argument sein. Ne? Also das, wie gesagt, die Parallele zur Plattformrichtlinie überzeugt schon auch rechtlich, aber was würden Sie der Zentralisierungsforderung entgegensetzen, gerade natürlich auch nach den nicht wirklich immer positiven Erfahrungen mit der Einheitlichkeit der DSK?
Ja, also ich glaube, das ist ein sehr guter und wichtiger Punkt, über den natürlich diskutiert werden wird. Wo man da, glaube ich, gut unterscheiden kann, ist so ein bisschen der Beschäftigungskontext im Gegensatz zu anderen Sektoren. Der Beschäftigungskontext betrifft immer den Internal Use, also dass ein Programm umgesetzt wird auf ein Unternehmen und innen genutzt wird. Das heißt, wir haben lokalen Einsatz mit lokalen Beschäftigten, die sich dann lokal möglicherweise beschweren möchten. Und da sehe ich, dass der Ansprechpartner möglicherweise auch dann lokal sein muss. Denn wenn wir zum Beispiel eine Verwaltungsbehörde haben in der schönen Stadt Hamburg, die dann für den Internal Use möglicherweise so eine KI-Anwendung einsetzt, müsste sie dann an eine zentrale Behörde treten, um zu gucken, ob sie das darf. Das ist einerseits praktisch schwer vorstellbar, aber auch verfassungsrechtlich fragwürdig, ob sich die Stadt Hamburg als solche dann an eine Bundesbehörde wendet, um sich die Erlaubnis abzuholen, ein Programm intern einzusetzen. Das ist fragwürdig. Aber würde die Stadt Hamburg in diesem Beispiel oder irgendeine andere Stadt in Deutschland sich entscheiden, dieses interne Programm, was unglaublich gut gefahren ist, zu verkaufen, anzubieten, bundesweit, dann hätte ich da keine Bauchschmerzen mit, dass es eine nationale Behörde machen muss, weil der Zugang, der Marktzugang im produktregulierungsrechtlichen Sinne, der ist eine nationale Frage. Es kann in dem Fall dann natürlich nicht sein, dass ein Produkt in Deutschland ankommt und sich dann jede Behörde darum, Landesbehörde darum reißt, den Marktzugang zu regulieren. Das sollte bundesweit einheitlich erfolgen. Und ich glaube, es würde insofern Sinn ergeben, da zu trennen zwischen einer national einheitlichen Aufsicht für den Marktzugang als solchen und einer landesrechtlichen Aufsicht über die Nutzung, den Betrieb und den Internal Use von solchen Systemen. Ich glaube, das würde insofern Sinn ergeben, das würde auch dem Föderalismus und dem Subsidiaritätsprinzip gerecht werden, dass wir diese kleineren Fragen auf lokaler Ebene lösen und die größeren der Fragen, die nun mal den ganzen Bund betreffen, auf der Bundesebene.
Ja, klingt nach einer salomonischen Lösung mit rechtlichem Fundament. Jetzt ist immer geäußert, ne? Warten wir mal ab, was draus wird. Ja, bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch auf eine aus meiner Sicht wirklich spannende Norm hinweisen. Das ist der Artikel 111 der KI-Verordnung. Und da geht es um bereits auf den Markt gebrachte oder in Betrieb genommene KI-Systeme. Das ist eine Regelung, die kommt aus dem Produktregulierungsrecht. Und da ist es halt nun mal so, dass für Produkte, die sich im Markt befinden, so etwas Ähnliches wie ein Rückwirkungsverbot gilt. Also, dass wenn man einmal zugelassen ist, das soll dann auch zugelassen bleiben. So jedenfalls die Grundaussage und erst das, was danach dann kommt, das soll dann der scharfen Regulierung unterfallen. Jetzt hatten Sie eben schon darauf hingewiesen, dass das so hundertprozentig bei generativer KI und dem Vergleich zur Produktregulierung nicht passt. Dennoch sind wir natürlich dogmatisch in diesem Bereich und vor dem Hintergrund macht dieser 111 auch Sinn. Aber mal ganz spitz gefragt, heißt das denn nicht, dass ich künftig als Unternehmen einfach mir ein KI-System anschaffe, auf dem möglichst neuesten Stand und das dann fixiere, auf dem Stand einfriere und mit dieser Software schlicht arbeite, aber die Anforderungen der KI-Verordnung nicht erfüllen muss und vor dem Hintergrund sie, ja mal bildlich gesprochen, die neue Regulierung einfach kurzschließen kann. Das wäre insofern schlecht, als die neueste Technik überhaupt nicht, kein Anreiz bestünde, sie einzusetzen. Und die Regulierung hätten wir dann auch nicht. Also was machen wir mit diesem 111 oder sehe ich das zu scharf, zu streng?
Also ich glaube, dass da eine Wahrheit drin liegt, dass bei Unternehmen, die momentan dominant sind auf dem Markt, die ja häufig aus dem Silicon Valley kommen, eine gewisse Mentalität schon immer bestanden hat, unter dem Motto Move fast and break things, einfach nur schnell zu sein und der Regulierung zuvorzukommen. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute solche Systeme wie ChatGPT überhaupt haben können. Es ist alles sehr fragwürdig, inwiefern das alles datenschutzrechtlich konform überhaupt trainiert werden konnte, Urheberrechte eingehalten wurden, Geschäftsgeheimnisse gewahrt wurden. Das sind natürlich alles Fragen, die das Training betreffen, aber jetzt ist das Produkt da. Und jetzt sagt niemand mehr was, anscheinend. Oder es wird halt geprüft, aber es ist schwer, jetzt ein Produkt aus der Welt zu denken, an das sich Leute gewöhnt haben. Und ich glaube, daran knüpft dieser Gedanke oder diese Mahnung an, was, wenn wir hier einen Produktregulierungsmechanismus haben, einen Rückwirkungsschutz, der auf die heutige Wirtschaft und auf die heutige KI-Wirtschaft nicht wirklich anwendbar ist oder nicht greift. Weil es so schnell gehen kann, dass innerhalb der 24 Monate, die hier diesen Unternehmen Zeit gegeben wird, nach Inkrafttreten, das sind jetzt 2 Jahre, ordentlich was sich bewegen kann. Und zum Stichtag möglicherweise alle sagen, ja, dann sind wir mit diesem System erstmal zufrieden, wir frieren es ein und dann warten wir ab, wie die Regulierung greift und ob das eine sinnhafte Regulierung ist, die für uns wirtschaftlich einpreisbar ist, oder wir sagen einfach, das System, wie es jetzt ist, passt uns. Ich glaube, da werden zwei Faktoren eine Rolle spielen. Einmal ein Faktor, den wir nicht übersehen können, nämlich die Fortentwicklung von KI. Wird sie sich so fortentwickeln, dass ein Unternehmen gezwungen sein wird, ein neues System einzuführen, weil es sonst im Wettbewerb einfach zurückbleiben wird, dass sich ein Einfrieren möglicherweise gar nicht lohnt? Das wird die eine Frage sein. Und die andere Frage wird sein, inwiefern überhaupt dieser Rückwirkungsschutz auf generative KI-Systeme übertragbar ist, weil dieser Rückwirkungsschutz natürlich nur solche Produkte betrifft, die in ihrer Konzeption nicht erheblich verändert worden sind nach dem Stichtag. Und da ist es sehr schwierig, weil KI-Systeme, die generativ sind, natürlich darauf basieren, dass sie sich anpassen, tagtäglich neue Strukturen in ihren neuronalen Netzen schaffen, neue statistische Berechnungen machen, die helfen, das Produkt noch besser zu machen. Und da könnten wir darüber diskutieren, ob möglicherweise alle 2 Tage eine erhebliche Veränderung ist und generative KI-Systeme da gar nicht drunter fallen. Das ist so ein bisschen das andere Problem, dass wir hier erneut nicht nur von der Idee her, sondern auch vom Maßstab her Produktregulierung haben. Und diese erhebliche Veränderung KI-Systeme betrifft, wie wir sie uns früher gedacht haben, nämlich ein fest installiertes System, das dann nochmal ein Update erfährt, was einen wesentlichen neuen Anwendungsfall schafft. Das wäre dann quasi von der KI erfasst, das, was vorher war, nicht. Das wird bei generativen KI-Systemen möglicherweise so gar nicht funktionieren. Und da wird wieder die Kommission, die Aufsicht, der EuGH gefragt sein, wahrscheinlich am Ende zu sagen, was heißt hier eigentlich erheblich verändert im konkreten Fall?
Ja, also diese Vergleichbarkeit von Produkten, like products, wie wir sie aus der alten Welt kennen, die war schon kompliziert genug. Also was ist vergleichbar, was ist nicht vergleichbar, sei es im UWG, in der WTO oder wo auch immer, ist das halt extrem schwierig zu sagen. Aber unter der Perspektive Anpassungsfähigkeit im System wird das sicherlich nochmal neu definiert werden müssen. Und da kann man natürlich in der Tat nur hoffen, dass es da in irgendeiner Form Guidance geben wird, auch von der Kommission, mit der man irgendwie leben kann. Ne? Und interessant finde ich auch Ihren Punkt zu sagen, es ist natürlich auch ein Anreiz für eine gute Regulierung, mit der man leben kann, dass man eben nicht auf Kurzschlussreaktionen, Kurzschlussakte zurückgreifen muss und ja die KI-Verordnung auch tatsächlich ins Werk setzen kann, damit sie das sein kann, was sie sein soll, nämlich ein ja, Wirtschaftsförderungsinstrument für verantwortbares ja, Fortkommen Europas in der Digitalisierung. Denn das ist ja nun mal auch ein ganz wesentlicher Teil der Übung. Es geht ja nicht nur ums Bremsen, sondern auch ums verantwortungsvolle Gas geben. Und ja, ich glaube, da haben wir wirklich einen sehr schönen Überblick heute bekommen, gemünzt aufs Beschäftigungsrecht, aber auch sicherlich weit darüber hinaus. Und ich danke Ihnen sehr, Herr Wünschelbaum, für diesen, ja, für diesen Überblick. In dem Leitfaden, den ich mit Herrn Geber und Herrn Senner herausgebe, bearbeiten Sie, das haben Sie gesagt, ja, das Beschäftigungsthema, aber auch das 111-Thema. Und insofern vielen Dank, dass Sie an der Stelle uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Im Namen aller Hörerinnen und Hörer würde ich sagen, ne, das ist super. Ja, das war der Data Agenda Datenschutz Podcast KI im Beschäftigungsverhältnis, Fokus Datenschutz und Arbeitsrecht am 20. März 2024. Vielen Dank, Herr Wünschelbaum. Ja, Sie haben gerne das letzte Wort.
Ich möchte mich eigentlich nur für die Einladung bedanken und sage gerne wieder.
Ja, dann übernehme ich das letzte Wort doch nochmal und sage vielen Dank. Bestimmt gerne.
Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr. Rolf Schwartmann.